Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Niemand anderes sitzt bei mir als der Kopf des Handwerks und er hat sich doch tatsächlich dieses Jahr erlaubt, den ersten Kaffee, den ich mit Peter Haas immer auf der Zukunft Handwerk trinke, doch tatsächlich zu crashen und hat sich zu uns gestellt. Und ich habe die Chance genutzt und habe ihn gefragt, Herr Dittrich, haben Sie nicht mal Lust, bei mir in den Podcast zu kommen? Herzlich willkommen, Jörg Dittrich, Präsident des ZDH.
Hallo Frau Post-Isenberg, aber dass Sie jetzt sagen, ich habe Ihren Kaffee gecrasht, das verwundert mich. Ich fand das eigentlich ganz nett, die Begegnung.
Ich fand es auch, sonst würden wir hier nicht zusammen sitzen. Ne? Also eigentlich war es eine gute Sache, das stimmt.
Ja.
Sehr gut. Also ich starte meinen Podcast immer rein mit der Frage, drei Dinge, die man über Sie wissen sollte.
Ich hätte mir mal das anhören sollen, was Sie andere fragen, bevor ich hierher komme. Was sollte man über mich wissen? Boah. Dass ich sehr neugierig bin, dass ich prinzipiell Optimismus anerzogen bekommen habe und vielleicht auch in der DNA, dass er da drin liegt. Und dass ich ein fröhlicher Mensch bin, der gern lacht.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich erinnere mich noch an die Situation, als wir uns vor 2 Jahren, als das erste Mal Zukunft Handwerk war, haben wir ja zusammen auf der Bühne gesessen bei einem Panel von der IKK Klassik. Und dann wurden wir draußen schon aufgerufen und hier so groß eingeblendet und als nächstes kommt. Und Sie haben mir erstmal noch ein paar Kinderfotos gezeigt von Ihren Kindern. Und ich dachte nur so, ja, so entspannt kann man auch auf eine Bühne gehen. Einmal noch kurz ein paar Kinderfotos zeigen, während die anderen alle schon rausrennen.
Das Leben ist nicht dazu da, es ist schwer zu nehmen. Es ist viel zu kurz, um sich über irgendwas zu ärgern. Also deswegen, ja. Lassen Sie uns Spaß haben, auch heute und hier.
Hervorragend. Mein Podcast heißt ja Nach Fest kommt ab. Und jeder hat irgendwie so eine eigene Geschichte, eine eigene Verbindung zu diesem Spruch. Welchen haben Sie dazu?
Dass ich als Kind schon mit auf die Baustellen gegangen bin und dieser Spruch für mich Handwerk bedeutet an sich. Und ich ganz stark dann mich an diesen Geruch erinnere, der da so auf der Baustelle ist. Eine Baustelle riecht ja auch ganz spezifisch, auch mit den Produkten und Materialien. Wenn man da mal hingeht und das bewusst wahrnimmt, Gipskarton riecht anders als eine Bitumbahn oder eine Werkstatt im Sandsteinbereich riecht anders als eine Maßschneiderei und eine Bäckerei sowieso. Und deswegen ist das für mich auch eine Frage des Geruches Handwerk. Und das verbinde ich damit. Es ist jetzt gar nicht so, dass da irgendwas abgeht, sondern einfach so Handwerk. Mhm.
Kennen Sie den Geruch von einer warmen Sommerstraße, wenn es geregnet hat?
Das ist ein Grund, weshalb ich ins Handwerk gekommen bin. Ich kann mich noch so gut erinnern an die stickige Luft im Klassenzimmer in der Schule. Und das habe ich schon als Kind nicht gemocht. Und ich empfand den Geruch des Wetters, eben gerade, wenn es geregnet hat und trotzdem warm ist, als die absolute Freiheit. Mhm. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, genau diesen Beruf zu wählen. Und ich weiß, jetzt haben wir gar nicht über das gesprochen, was man da erschafft, aber der Geruch und diese Naturnähe, dieses Empfinden, das hat mich ganz stark angezogen.
Jetzt sind Sie ja aber in Ihrem jetzigen Job, der bindet ja sehr viel, also der ZDH-Präsident, ne, bindet ja sehr viel Zeit am Schreibtisch. Sind Sie noch häufig auf dem Dach unterwegs oder gar nicht mehr?
Also Schreibtisch ist nicht so häufig, wie man denkt. Ach? Es sind mehr die Veranstaltungen und die Beratungen, wenn man miteinander sitzt. Das könnte man sagen, das ist ja alles furchtbar und langweilig, aber es ist natürlich auch spannend mitzugestalten in diesen Beratungen. Das sind ja auch alle selbst aufgerufen, dass Beratungen nicht langweilig sind. Aber die eigentliche Frage, ich komme noch aufs Dach, aber natürlich nur zur Kontrolle. Ich kann selbst nicht mehr so gut Dachdecken, wie man das können sollte als Dachdeckermeister. Und ich finde nach wie vor diesen Kontakt mit der Baustelle und vor allem den Menschen, die dort sind, der ist für mich existenziell. Dort bekomme ich viele der Dinge, die ich dann auch jetzt teilweise vortragen darf, wo Menschen zuhören und oder auch Politikern, denen ich dann erzähle, was meine Kollegen auf der Baustelle gesagt haben, was mir jemand in der Werkstatt erzählt hat. Deswegen, ich habe den Kontakt nach wie vor in die Praxis.
Kommt das denn langsam an in der Politik, dass man wirklich das Handwerk auch versteht, nicht nur mit den Sorgen und Bedürfnissen, sondern dass die Menschen, die Politik machen, auch tatsächlich wissen, was ein einzelner Dachdecker, Geselle beispielsweise jeden Tag macht? Ist da dieses Verständnis längst aufgebrochen und diese Idee von, wie ist Handwerk eigentlich gestrickt, ist das da?
Also, dass das angekommen ist, würde ich erstmal deutlich Ja sagen, weil alles andere so eine pauschale Beschimpfung wäre. Ich komme gerne auch auf die Punkte, die noch nicht lauten, aber das prinzipielle Verstehen, dass das Handwerk überall ist und auch das Rückgrat der Gesellschaft, da bin ich fest davon überzeugt, dass das überall angekommen ist. Was schwierig ist, die Vielfalt zu verstehen, wenn man sie nicht kennt, und dann auch ins konkrete Handeln zu kommen. Das sind die zwei Kritikpunkte, die ich äußern muss. Also der eine ist, dass die Gesellschaft nicht nur aus hochmotivierten, intrinsisch getriebenen Menschen besteht, sondern dass die Vielfalt viel größer ist und dass es nicht immer nur um gendergerechte Sprache geht, sondern um das, was Menschen mit ihren Talenten tatsächlich mit den Händen leisten, was das Hervorragendes ist. Und der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, das konkrete Handeln. Wenn wir wissen, dass es so ist, warum ist dann die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung immer noch nicht da? Warum hat es so lange gedauert, dass wir uns jetzt Bürokratieabbau vornehmen? Da gibt es sehr viele Themenbereiche, die man versteht, aber die letztendlich nun umgesetzt werden müssten. Und ja, da ist noch das und da ist noch jenes. Irgendwann müssen wir von der Erkenntnis auch ins Tun kommen.
Sie haben eben gesagt, dass die Wahrnehmung der Gesellschaft ja schon sich so langsam, ne, das Handwerk ist wichtig und so. Das habe ich rausgehört, dass das auch ankommt in der Gesellschaft selber, jetzt nicht nur bei der Politik. Haben Sie durch Ihre Rolle als ZDH-Präsident bei sich im Freundeskreis, im weiteren Umfeld, wenn das jetzt mal nicht die Handwerkerbubble ist, auch gemerkt, dass da was passiert, alleine durch das, was Sie jetzt tun?
Das fällt mir deshalb so schwer zu beantworten, weil ich ja in dieser Blase lebe. Und selbstverständlich bringt die Ehre, für das Handwerk zu sprechen, eine Öffentlichkeit, die gesehen wird auch in der Familie, bei Freunden. Und wenn ich da irgendwo dazukomme, dann ist natürlich die Neugierde, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Du darfst doch jetzt ab und zu mal hinter den Vorhang schauen. Wie ist denn der, also jener Politiker, wenn man ihm persönlich begegnet und nicht nur ihn im Fernsehen sieht? Und wie ist das und jenes entstanden? Deswegen ist es für mich jetzt schwer, das absolut zu beantworten. Ich habe ja auch nur meinen Blick auf die Dinge. Aber was ich gern allen sagen möchte, die aus dem Handwerk sich das anhören, dass nach wie vor unsere Gesellschaft die Öffentlichkeit als Währung wahrnimmt. Also es gab in der Bild am Sonntag ein großes Interview mit mir und schwupp klingelt das Telefon und da ist dann der ein oder andere Spitzenpolitiker am Telefon. Und sagt, ja, Sie haben ja das gesagt und jenes gesagt. Können wir da nicht nochmal ins Gespräch kommen? Also Öffentlichkeit wird als Währung wahrgenommen und deswegen, klare Aussage, ein Teil meiner Aufgabe, Öffentlichkeit herzustellen. Und das ist nicht immer leicht.
Und das tun wir heute hier auch ein bisschen. Wir haben eben schon kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt, habe ich gesagt, Ihre Pressestelle war ein wenig nervös mit, was frage ich denn jetzt hier und ziehe ich ihn jetzt in den Kakao und was ich nicht alles vorher noch einreichen sollte und so weiter. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich sehr schwierig ist für Sie und auch andere in solchen Rollen, da dann auch das, Sie haben eben gesagt, Sie sind Optimist, auch das Gute in der Pressearbeit dann auch erstmal vorne wegzuschieben. Gibt es da Erfahrungen, wo Sie sagen, oh Gott, da habe ich mich so richtig um Kopf und Kragen gedreht und geredet und da hat mir einer nachher wirklich das Wort im Mund umgedreht?
Also wenn das passiert wäre, dann würden wir heute das Interview heute hier nicht mehr für den Podcast nicht mehr machen. Da wäre ich schon nicht mehr da. Und ja, es ist, ich bin immer sehr froh, dass es Pressemitarbeiterinnen gibt, die aufpassen, was in den Interviews passiert. Journalismus hat ja mehrere Aufgaben, eine Geschichte zu erzählen, aber auch eine Schlagzeile zu erzeugen. Das meine ich nicht böse, das ist deren Aufgabe. Und demzufolge wird natürlich gelauert, ob man nicht irgendwas nutzen könnte, um dort etwas draus zu machen. Und beim Reden fällt mir auch gleich ein Beispiel ein. Ich hatte neulich ein Interview und da fragte die Journalistin dann, naja, wenn hier so ein Spardruck ist, könnte man nicht auch einen Feiertag abschaffen? Das war im Konjunktiv. Ich sage, ja, das könnte man machen. Das würde auch ein paar Milliarden bringen. Und aus dieser Frage, die ich als so gezielt bezeichnen würde, kam dann in vielen Medien die Schlagzeile: Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks fordert die Abschaffung eines Feiertags. Das ist ein perfektes Beispiel. Aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen darauf, wir brauchen Journalismus, wir brauchen das Erzählen von Geschichten und das Beispiel mit dem Feiertag, es stimmt ja auch tatsächlich. Wollen wir uns irgendwann eingestehen, dass die Zeiten sich wandeln, dass wir schauen müssen, wo wir unser Geld ausgeben, ob wir es für Rente ausgeben oder für eine gute Krankenversicherung oder für die Feiertagsbezahlung oder für Überstundenzuschläge. Wenn das Geld beliebig wäre, dann würden wir einfach alles tun. Aber das sehen wir, dass das nicht der Fall ist. Wir stehen im Wettbewerb und in anderen Ländern können ja diese Löhne nicht gezahlt werden, wie bei uns. In demzufolge ist es auch nicht schlimm, dass ich dort kritisiert wurde für diesen Vorschlag, weil der Vorschlag nur deutlich macht, wir müssen den Wettbewerb annehmen. Und darüber bin ich nicht böse, dass dann so eine Diskussion entsteht.
Ja, wir sind echt prädestiniert, privilegiert. So, Mann, guten Morgen mit den Feiertagen. Ich freue mich persönlich immer auf den Mai, weil ich gezwungen werde, an gewissen Tagen Pause zu machen als Selbstständige. Sie kennen das wahrscheinlich, ne? Hört man ja nie auf zu arbeiten, deswegen finde ich es immer ganz gut.
Ich habe dann die Kinder, das ist auch anstrengend.
Das ist aber eine andere Arbeit. Ne? So, die zahlt sich auch hinten raus, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aus. Die habe ich ja auch noch. Okay, sprechen wir einmal über die Menschen, die im Handwerk sind. Was braucht, wir machen mal jetzt hier vielleicht so ein paar Kategorien auf. Was braucht so ein Azubi im Handwerk? Was braucht ein Geselle im Handwerk? Was braucht ein Meister, Meisterin im Handwerk? Und was braucht vielleicht auch jemand, der sich selbstständig gemacht hat im Handwerk? Was würden Sie konkret gerne umsetzen wollen, wo alle vier sagen, alle vier Kategorien, so, und jetzt ist es besser?
Was braucht es? Ich wisse, die Realität ist ja, was gibt es? Und ich am Anfang Ihrer Frage war ich ganz stark bei dem eigenen Leben und bei der Frage, wie eigenverantwortlich möchte ich Freiheit auch interpretieren. Und dann bog die Frage ab mehr so in die Richtung, was brauchen wir für Gesetzlichkeiten? Vielleicht sollten wir das so ein Stück auseinanderhalten. Und fangen mit der Gesetzlichkeit an. Wir brauchen eine echte Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Wir brauchen Bürokratieentlastung und dadurch Lust, dass Menschen diese Aufgabe gern annehmen wollen. Ich bin überzeugt davon, dass die Talente in den Menschen schlummern. Häufig werden sie gar nicht geweckt. Aber sie sind da und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, war es ja bei Ihnen auch so, dass Sie nur durch Zufall auf dieses Talent aufmerksam geworden sind, das in Ihnen schlummert, aus einem Stein eine Skulptur herauszuholen. Sie war schon drin, Sie haben sie rausgeholt.
Ja, ist richtig. Und mein Mann ist zum Beispiel auch Akademikerkind und an dem ist ein Tischler verloren gegangen. Der hat durch mich das Handwerk auch kennen und lieben gelernt und Grüße gehen raus. Ja, aber zweite Ausbildung jetzt auch schwierig, würde ich jetzt sagen, zu dem Lebensstandard. Okay, ich bin ja so ein großer Freund von dem Kampf für Gleichberechtigung. Damit meine ich nicht mal, und ich gehe da in die gleiche Richtung nämlich wie Sie, da meine ich nicht mal mit, dass es hierbei immer nur um Frauen gehen muss, sondern auch dieses, man spricht mit einem Menschen und sagt, ich bin Anwalt, ach was, fürs Handwerk hat's nicht gereicht, ne? Also eher so diese Geschichte mal aufzumachen. Aber wie stehen wir denn da mit der Menschheit, mit unserer Gesellschaft in Sachen Gleichberechtigung, Diversität im Handwerk? Ich bin ja auch in super vielen Workshops unterwegs. Es sind immer noch unfassbar viele männliche Betriebe, die sich auch so schwer tun, das zu öffnen für nicht nur Frauen, sondern Menschen mit Inklusion, mit einem Migrationshintergrund, mit was auch immer. Haben Sie eine Idee, wie wir das in den Griff kriegen können?
Wenn ich diese eine Idee hätte, dann würde ich sie äußern. Ich habe sie nicht. Und ich sehe die Balance, oder ich möchte anders anfangen, ich bestätige das, was Sie sagen. Auch ich nehme wahr, dass die Welt nach wie vor sehr patriarchalisch ist. Und ich versuche an meiner Stelle, mich ein Stück anders zu verhalten. Das geht schon los damit, wenn Positionen in Firmen besetzt werden, dass doch immer wieder, wenn Frauen da sitzen, ein Rechtfertigungsdruck entsteht. Gibt es Kinder? Gibt es einen Kinderwunsch? Wie geht man mit der Familie um? Diese Frage kommt nicht so locker über die Lippen, wenn ein Mann da sitzt. Ja, der hat ja sicher dann eine Frau, die sich drum kümmert. Das ist nur ein Mini-Beispiel. Jetzt komme ich aber auf die andere Seite, damit wir nicht nur in das Schimpfen über altes Denken hineinkommen, dass wir Männer natürlich auch nicht nur vor den Kopf schlagen sollten, weil es muss ja ein Erkenntnisprozess stattfinden und der ändert sich nicht durch Beschimpfung. Also wir haben dort schwer nachzuholen und ich möchte fürs Ehrenamt auch dieses Beispiel bringen, ist denn das, was wir tun, überhaupt familienfreundlich möglich? Nur begrenzt. Aber ist es das für Männer? Ist es das für Frauen? Dort werden wir neue Antworten miteinander finden müssen und wir verlieren ganz viel Potenzial, wenn wir es nicht besser schaffen. Ich möchte jetzt nicht der Musterschüler sein, aber ich muss das Beispiel bringen. Wir haben in der Handwerkskammer Dresden dieses Thema betrachtet und weil ich eben nicht nur eine Legislaturzeit hatte, haben wir es geschafft, dass zumindest in der Vollversammlung die Realität von ungefähr 27% selbstständigen Frauen sich widerspiegelt, indem wir 30% Frauen in der Vollversammlung haben. Es ist nicht paritätisch, aber es ist entsprechend des Anteils. Und im Vorstand haben wir 4 Frauen und 5 Männer. Da sind wir also richtig gut unterwegs. Und ich muss sagen, die Arbeitsweise hat sich ein Stück verändert. Sie ist bereichernd. Und ich möchte das auf keinen Fall mehr missen.
Ja, das sagt man ja auch. Diverse Teams sind durchaus effizienter, effektiver und haben eine qualitativ höhere Ergebnisse, die sie dann rauswerfen. Das ist schön, dass Sie das sagen. Und gibt es Handwerkskammern, die sagen, oh, was der geschafft hat, das wollen wir auch und die jetzt diesen Weg auch angehen? Oder sind das so viele dicke Bretter, die wir da auch in anderen Handwerkskammern, ich bin ja auch in vielen Handwerkskammern unterwegs, kenne so ein bisschen auch die Strukturen.
Also als langsamer Mensch, also ich werde gar nicht so langsam, aber würde ich gerne nochmal bei dem Punkt davor stehen bleiben, weil mit der Aussage, die ich gerade gebracht habe, könnte man doch sagen, ja, war dir bisher nicht effizient. Und hast du die beschimpft, die bisher diese Arbeit gemacht haben? Das möchte ich gerne erwähnen und das ist eben nicht der Fall. Zeiten wandeln sich und es ist halt diese Bereicherung, die wir hinzugefügt haben, wir haben das Alte nicht abgeschnitten. Und ich finde immer so toll, bei uns im Vorstand gibt es eine Tischlermeisterin, Bäckermeisterin, Orgelbauerin, also ganz breit gestreut. Und gerade die Bäckermeisterin fasziniert mich immer. Sie stellt sich immer vor mit ihrem Namen und sagt, ich bin Bäckermeister. Und das macht für mich immer so die perfekte Vielfalt aus. Wir haben die Frau und sie gendert nicht. Ich weiß nicht warum, sie will das nicht. Ist eine ganz tappe Frau, die da viel Verantwortung trägt im Betrieb Und das macht für mich aus. Wenn es nicht mehr um die Frage geht, ob ich hinten die weibliche Form ergänze, sondern wenn sie einfach da sind und Teil davon, finde ich total schön. Ja, und jetzt war Ihre Frage, kann das Vorbild sein? Ich hoffe das. Deswegen habe ich es erzählt, damit alle sich ein Beispiel dran nehmen. Man muss Frauen, auch junge Frauen, einfach ansprechen, ob sie sich vorstellen können, dort mitzumachen. Da ist ein Stück Arbeit nötig und nicht einfach nur zu sagen, ja, wir finden ja niemanden. Ja, dann musst du halt mal suchen gehen. Und es gibt diese tollen Frauen, die wir dringend brauchen.
Ja, und auch die, ich kenne zum Beispiel einen Bäckerbetrieb, die hatten das Thema, dass sie die Nussecken, keiner wollte so die Schokolade in die, die Nussecken in die Schokolade tauchen. Und dafür hätte es auch nicht gereicht.
Das hätte ich gemacht. Ja.
Dafür hat es auch nicht gereicht, jemanden anzustellen. Ne? Dafür, so viele Nussecken waren es dann nicht. Und die haben nachher jemanden mit ADHS zum Beispiel angestellt. Und der sich darüber gefreut hat, jeden Tag die gleiche erwartbare Arbeit, nicht so viele Stunden. Und alle waren happy. Und da, finde ich, sind wir im Handwerk immer noch so ganz weit hinten. Wir denken noch so wenig an, was kann man denn
damit
machen?
Spreche ich Ihnen.
Ja, los, ich
auch
los
so
geht's.
Streiten können. Nee, weil das ist genau... Ich habe wieder ein Beispiel aus der eigenen Firma. Mhm. Sie wissen, dass es eine Schwerbehindertenabgabe gibt, wenn man keine Schwerbehinderten beschäftigt. Und ich möchte jetzt das nicht personifizieren, aber es gibt Einschränkungen, die man nicht sofort sieht. Und, und dann kriegte ich plötzlich mit, dass wir einen Mitarbeiter haben, der bei dem das so ist. Und wir haben da artig unsere Abgabe bezahlt und in Wahrheit haben wir diesen Mann integriert, der das nicht nach außen getragen hat. Das ist doch die perfekte Inklusion, wenn wir nicht darüber reden, du musst dich jetzt behindert fühlen, mhm, sondern du bist Teil unseres Teams und es spielt keine Rolle. Wir haben uns darauf eingerichtet. Ich wusste um die Einschränkung, aber ich wusste nicht, dass er einen Ausweis dafür hat.
Okay.
Und davon behaupte ich, gibt es im Handwerk tausende Beispiele, die nur nicht nach außen getragen werden. Was ist mit jungen Leuten, die vielleicht handysüchtig sind und ihren Halt in so einem Team finden? Jetzt können Sie sagen, es ist keine Einschränkung, aber es muss sich jemand drum kümmern. Was ist mit Leuten, die mit der Legasthenie sind und die handwerklich schwer begabt sind? Und das schreiben wir da auch nicht draußen an die Tür dran. Wir haben ja 5 Legastheniker in der Firma. Also da bin ich ganz anderer Meinung als Sie. Ich weiß, dass es ganz sicher auch noch Hürden gibt, wenn wir jetzt über größere Einschränkungen sprechen, ein Rollstuhlfahrer oder irgend so etwas. Aber ich behaupte, dass das Handwerk vorbildlich ist bei der Integration von Menschen, die ein kleines Handicap haben.
Okay, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, es ist eher so diese Sichtbarkeit oder dieses bewusste Wahrnehmen, was wir dann haben, dass wir hier wirklich jemanden haben, der inklusiv jetzt bei uns arbeitet und das aber gar nicht so zum Thema machen. Genau das Gleiche, wie müssen wir dann immer das In da dran machen? Reicht es nicht, dass die Frau da ist? Ne? Das ist, glaube ich, das gleiche Thema, dass man das nicht immer so draußen an die Tür hängen muss, wie Sie es auch so schön, da bin ich bei Ihnen. Okay, ja, dennoch.
Also ich habe übrigens in der Firma auch 2 Frauen, die Dachdeckerin werden wollen. Und das war für mich faszinierend. Wir sind nicht losgezogen. Jetzt könnte man sagen, wir hätten zu tun müssen. Und haben gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Frauen finden, sondern sie waren plötzlich da. Wir waren auf der Messe und dann war eine junge Frau, stand dann da und sagte, ich habe Ihre Firma beobachtet und bei Ihnen möchte ich gern Dachdeckerin werden.
Schön.
Wow, ja, geht los. Mhm. Malerinnen auch bei uns in einer Abteilung, die diesen Beruf erlernen. Und deswegen, ja, einfach da sein. Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin eher an der Frage, hänge ich fest, dass wir uns so regulieren, dass es wieder zum Problem alles wird. Mhm. Natürlich muss es eine Institution geben, die sich um Inklusion kümmert. Aber wenn wir es dann machen, dann hängt wieder Bürokratie hinten dran, kommt die Wertschätzung nicht. Die Sprache von diesem Kollegen, der da ADHS hat, ich weiß nicht, ob er dann dieselbe Leistung bringen kann. Es gibt ja auch viele, die vielleicht dann nur 80% oder irgend so etwas leisten können. Wir brauchen das trotzdem, die Tätigkeit, aber Du wirst dann gemessen wie jeder andere im Mindestlohn und in bei anderen Fragen, in der Arbeitszeit. Es muss dann alles glatt geschmörgelt sein. Und ich glaube, dass wir uns dort viel nehmen, wenn wir den Standard immer festlegen und diese Freiheiten eben nicht lassen.
Ja, schön. Sprechen wir mal über das Ehrenamt. Ich stelle fest, dass, und vielleicht widersprechen Sie mir jetzt hier auch wieder, dass zumindest bei mir im Freundeskreis es ganz wenig Menschen nur gibt, die sich im Ehrenamt betätigen. Haben wir grundsätzlich, wenn Sie jetzt das Ehrenamt im großen Ganzen betrachten, haben wir da auch einen demografischen Wandel, dem wir nicht aus dem Weg gehen können? Oder haben wir hier ein anderes Thema, wo wir kurz abwarten müssen und dann passiert das wieder? Oder habe ich auch hier eine falsche Wahrnehmung?
Sie haben keine falsche Wahrnehmung. Ich wollte auch nicht, aber ich finde es ja schön, wenn wir uns mal auseinandersetzen können. Ehrenamt. Mir ist neulich wieder ein Artikel über den Weg gelaufen von 1963. Also das ist eine Weile her. Und da ging es darum, dass die Organisation des Handwerks dringend einer Reform bedürfen und dass die Ehrenämter alle viel zu alt wären. Man müsste junge Leute finden, die dort mitmachen. Ich möchte damit sagen, dass das wahrscheinlich eine never-ending Story ist, dass wir auch hinschauen müssen, wer engagiert sich überhaupt ehrenamtlich. Ist es der Standard, dass jemand, der 1, 2, 3 kleine Kinder hat, tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ganz vorne im Ehrenamt stehen kann und will? Was können wir tun, damit wir einen Querschnitt bekommen? Und es ist ja ein Fakt, wenn wir eine alternde Gesellschaft sind, dann haben wir viele Ältere. Wenn wir auf die verzichten würden, dann wäre das doch dumm von uns. Wir sollten die Erfahrung dort nutzen. Aber wir brauchen die jugendliche Erfahrung trotzdem. Und da sind wir wieder am Anfang. Es ist insgesamt ein Phänomen, dass immer weniger Menschen sich engagieren. Ich frage mich, das ist eine Kritik an der Gesellschaft, ob wir es mit der Individualisierung übertrieben haben, dass immer zuerst das eigene dasteht und nicht mehr die Frage, was muss ich der Gesellschaft zurückgeben? Die Gesellschaft hat mir eine kostenfreie Schulbildung gegeben, vielleicht ein kostenfreies Studium und mein Lehrmeister hat mir Dinge in der beruflichen Bildung mitgegeben. Ob es irgendwann dann auch so ist, dass man eine Verantwortung trägt, Dinge der Gesellschaft zurückgeben zu müssen. Und das ist eine Frage, die mich umtreibt. Und natürlich die Ermahnung an die Älteren, da bin ich dann beim Schluss, junge Menschen auch zu fördern in das Ehrenamt hinein. Nicht zu sagen, ja, ich finde ja niemanden und dann es wird halt nach mir zugemacht. Es ist genauso eine Aufgabe von uns Ehrenämtlern, dafür zu sorgen, dass es einen guten Übergang in die nächste Generation gibt. Da hilft kein Jammern, sondern da muss man auch mit vielen Menschen sprechen und es gibt diese jungen Menschen, die Verantwortung übernehmen.
Ja, das ich kann das bestätigen. Also ich bin 45, so ganz jung würde ich mich jetzt nicht mehr und auch mit 2 Kindern. Ne, ich kann das genau nachvollziehen, lebensphasenorientiert. Es wäre vor 6 Jahren gar nicht möglich gewesen, dass ich mich im Ehrenamt auch noch betätige. Aber ich stelle auch fest, dass ich Menschen anziehe und ich glaube, das ist ein Weckruf, den man vielleicht auch wirklich da nochmal so ganz persönlich rausschicken kann. Ich stelle fest, dass ich durch meine Person mit Menschen mit ins Ehrenamt reinziehe und Leute, die sagen, ja, mit dir zusammen würde ich es machen und wir somit tatsächlich es geschafft haben, auch ein größeres Team zu bauen und auch da die eine oder andere Person immer noch mal mehr mit dazukommt und andere natürlich dann auch wieder gehen. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal so die Persönlichkeit auch nochmal in den Vordergrund schieben, sagen, wenn du im Ehrenamt tätig bist und sagst, das ist eine gute Sache und ich kann hier was bewirken, dann sieh doch zu, dass du als Person auch jemanden noch mit ranziehst, dass man immer sagen kann, und wen hast du mitgebracht? Ne? Dass es nicht so alleine sich nährt.
Ich kenne ja nur mein eigenes Leben, aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es früher anders war, dass man schnell auch Verantwortung wegdelegiert. Da sind wir dann wieder beim Thema Freiheit und Verantwortung. Wir alle kennen den Satz, ja, da müssten die mal was machen. Wer ist die und was sollte man machen? Das muss halt in der parlamentarischen Demokratie auch Mehrheiten haben. Und das beginnt in einer Innung, dann kann Meinungsbildung stattfinden und das betrifft auch Parteien. Vielen wird nicht klar sein, dass die parlamentarische Demokratie bedeutet, dass Parteien um Mehrheiten ringen, um dann politische Themen durchzusetzen. Wenn aber viel zu wenige Menschen in den Parteien sind, dann brauchen wir uns doch nicht drüber beschweren, dass da nicht die Interessen vertreten sind. Wissen Sie, wie viel Prozent der Deutschen in der Partei sind, Frau Plostiefenberg?
Nein, aber Sie haben die Zahl bestimmt parat.
Na klar, raten Sie mal.
Boah, ich würde ja, glaube 18%.
Vielen Dank. Und es ist nicht zum Examinieren. Wir haben jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Chance gegeben, selber zu prüfen. Knapp 1%.
Nein.
Knapp 1% der Deutschen sind in einer Partei. Und damit ist klar, dass da zu wenig sind. Also wer will, dass sich da was verändert, der muss einfach in eine demokratische Partei eintreten und mitmachen.
Ja.
Und dann kann man die Themen mitbewegen. Ansonsten ist der Ruf nach der Autokratie, und da haben Sie mich nicht an Ihrer Seite, ich weiß, wie das ist, Freiheit bedeutet Eigenverantwortung. Und Freiheit ohne Verantwortung ist einfach nur Frechheit. Mhm. Mitmachen. Geht los.
Ja, und ich habe tatsächlich nach der letzten Wahl, habe ich zu meinem Mann noch gesagt, ich glaube, ich muss hier in der Partei mich zugehörig fühlen, ich muss da jetzt eintreten. Und ich glaube, ich werde es jetzt auch direkt nach diesem Podcast, vielleicht nicht heute, aber dann morgen, werde ich es, glaube ich, einfach tun. Das 1% finde ich krass. Das hätte ich nicht erwartet.
Es gibt regionale Unterschiede. Ich verrate Ihnen jetzt nicht, dass es in Ostdeutschland noch viel weniger ist.
Ja, Wahnsinn. Ja, so, wie kriegen wir das Ding jetzt wieder in was Positives gehoben? Sie haben gesagt, Sie sind Optimist.
auf die Realitäten zu betrachten und sich nicht drüber aufzuregen. Jetzt ist ja die Frage, wenn so wenige in der Partei sind, dann musst du auch nicht so viele bearbeiten mit der Interessenvertretung. Wir haben Meinungsbildung und das Selbstverständnis, das Positive würde ich jetzt wieder bei der Organisation suchen. Wir haben Innungen, wir haben Kreishandwerkerschaften, wir haben Handwerkskammern und da gibt es auch manchmal Kritik von Leuten, die sich nicht so viel engagieren. Lassen Sie uns diese Gestaltungskraft, die wir dort haben, auch nutzen und deutlich machen, dass bitte die politischen Parteien auf diese Innungen und auf diese Handwerkskammern hören sollten, weil sie die Expertise haben, weil sie diese Themen diskutiert haben. Und da sind wir dann ganz schnell bei den Rahmenbedingungen zur betrieblichen Ausbildung, zu Bürokratie, zu Steuern, zu Abgaben. Ich glaube, wenn die Politik mehr auf das Handwerk hören würde, dann würde es dem Land auch besser gehen, weil wir wissen, was in der Praxis, was den Menschen auf der Seele liegt. Die sollten mehr zuhören, was wir sagen.
Das könnte so ein schönes Schlusswort sein, aber ich habe noch ein Thema, was ich auch gerne anschneiden möchte. Das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja so ein Buzzword geworden, ne? Was man ja so um sich wirft. Jetzt sprechen wir von den Klimaberufen, Ihre gehört ja auch dazu. Wie ist es mit der Nachhaltigkeit im Handwerk? Haben wir hier, außer dass wir ausgehängt werden als Klimaberufe, aber können wir Nachhaltigkeit wirklich richtig vorantreiben?
Die Frage wundert mich, weil wir beide sind Handwerker.
Oder sind es, ich formuliere nochmal nach, sind es Regularien, unter denen wir doch gar nicht die Nachhaltigkeit vorantreiben können, wie wir sie wollten, weil es so viel Regularien gibt?
Ja, die Frage ist besser gestellt, weil eher die Frage ist, ist das, was wir vorfinden, reparabel? Mhm. Ist der Fernsehmechaniker, Meister noch in der Lage, den Fernseher zu reparieren, oder wird aus Effizienzgründen immer alles weggeschmissen? Das liegt nicht in unserer Hand. Ansonsten kommt bei mir der Reflex, dass der zweite Vorname des Handwerks Nachhaltigkeit ist. Wir haben immer alles repariert. Warum gibt es den Schuhmacher, wo man neue Sohlen drauf macht? Warum gibt es den Uhrmacher, der die Uhr reinigt oder die Batterie wechselt in der Uhr? Warum gibt es Gesundheitshandwerke, die Dinge wieder in Ordnung bringen? Natürlich auch die Hilfe für den Menschen. Also ich finde, wir müssen uns dort nicht nur nicht verstecken, sondern wir sind die lebendig gewordene Nachhaltigkeit. Und wenn die Gesellschaft das Ganze positiv konnotiert, dann geht da noch viel mehr. Aber das ist die Entscheidung der Gesellschaft. Wir können reparieren und instand halten. Wir bringen das.
Ich formuliere nochmal hinterher. Wir haben eine Heizung vor, ich muss kurz überlegen, 6 Jahren ausgetauscht bei uns. Die war, ich glaube, 28 Jahre bei uns im Haus. Die ist noch gelaufen, hat aber einen sehr hohen Verbrauch, eine Gasheizung. Wir haben eine einbauen lassen, die einen deutlich niedrigeren Gasbedarf hat. Allerdings schon so viele Zimperlein hatte, und da bin ich bei dem, was Sie sagen, mit kann man es denn noch reparieren? Sind denn all diese Sachen, die uns zur Verfügung gestellt werden im Handwerk, auch wirklich noch auf nachhaltige Lebensdauer ausgelegt? Stein bleibt Stein, da kann man nichts mehr machen. Aber zum Beispiel auch bei Dachziegeln zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, noch genau diese Materialien zu nehmen, oder ist es in der Produktion vielleicht auch inzwischen anders, dass man sagt, die Menschen sind auch bereit, schneller ein neues Dach machen zu lassen, oder ich weiß, wissen Sie, in welche Richtung ich will? Weil wir ärgern uns über unsere Heizung, ne? Das sind 6 Jahren, dass wir schon so viele Teile austauschen mussten, wo wir das alte Ding, was wir rausgeschmissen, was wunderbar funktioniert hat, nie was austauschen mussten.
Die Komplexität steigt natürlich. Und ich glaube nicht, dass die Antwort sein sollte, dass Sie mit dem Feststoffofen nur noch Holzscheit unten in die Heizung hineinwerfen. Ich würde es entweder als Kinderkrankheit bezeichnen, oder es ist ein Montagsgerät, sowas kann halt mal vorkommen. Ich würde aus diesem, was Sie gerade gesagt haben, gern in eine ganz andere Richtung abbiegen.
Los geht's.
In die Fortbildung. Wir wissen, dass Architekten oder Mediziner Qualifikationspunkte nachweisen müssen. Ich glaube, dass das Handwerk auch wichtig wird. Ich weiß, dass viele sich weiterqualifizieren. Und wir können auch Innungsmitgliedschaften als Fortbildung betrachten, weil in Innungsversammlungen neueste Trends vorgestellt werden. Aber viele sind ja nicht in der Innung. Und ist denen bewusst, wie das funktioniert? War ihr Heizungsbauer qualifiziert genug? Ich möchte den jetzt nicht persönlich attackieren, um zu erkennen, was an dem Gerät repariert werden muss, was softwareseitig vielleicht auch gemacht werden muss. Also aus dem, was Sie erzählt haben, spricht für mich vor allem wieder die eigene Verantwortung der Fortbildung heraus. Welches Produkt ist für den Kunden das Richtige? Welch kann ich verdienen? Wie muss ich mich selbst fortbilden, damit eben möglichst wenig dieser Probleme austreten? Aber wenn man das Modernste hat, dann gibt es immer mal so ein bisschen. Ne? Das neueste Auto hat die neuesten Features, aber da gibt es dann auch mal einen Software-Bug. Das ist dann einfach so.
Um Gottes Willen, ich bin letztens bei unserem E-Auto mit einem schwarzen Display gefahren. Das war auch ganz besonders schön. Ja. Fürchterlich. Aber gut, auch da fehlte irgendein Software-Update. Das stimmt schon, ja.
Ich habe hier, Sie wissen ja, in Dresden ist eine Brücke eingestürzt.
Ja, haben wir alle mitgekriegt.
Und es dauerte 2 oder 3 Monate, bis dann ein namhafter deutscher Autokonzern es hinbekam, dem Navigationssystem zu sagen, dass man nicht über diese Brücke fahren sollte. Warum war das trotzdem so? Weil da war ja kein Stau, das stimmt schon, aber drüber fahren konnte man trotzdem nicht. Mm-mm. Also man sieht man muss an alles denken heute. Die Software muss auch noch bedenken, ob die Straße überhaupt passierbar ist. Mm-hmm.
Oder nur mit viel Anlauf überspringbar dann. Ne?
Genau.
Ja, sehr schön. Wie nehmen Sie das, oder was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit so im persönlichen Rahmen?
Vor allem der schonende Verbrauch von Ressourcen. Ich finde, die Diskussion ist ja religiös geführt um Klimawandel, um CO2-Emissionen. Da wird sehr viel Härte und auch mit Angst agiert. Und mein positiver Zugang ist, dass ich es für vollkommen verantwortungslos halte, dass wir mit 8 Milliarden Menschen alle Ressourcen verbrauchen, die dieser Planet jemals in Jahrmillionen erschaffen hat. Das ist für mich der Antrieb zu sagen, das ist nicht gerecht, dass wir trotz besserer Technologien einfach alles verbrauchen. Wasser, Öl, Luft, alles wird einfach verbraucht. Und deswegen ist für mich der Zugang zur Nachhaltigkeit der Umgang mit den von mir aus auch göttlich gegebenen Dingen, die wir bekommen haben.
Ach, das ist auch ein schön. Also, ach Mensch, Herr Dietrich, da kann man ja jetzt wunderschöne, aber Prosa-Schlagzeilen draus machen, was Sie hier.
Sie wollten sich doch mit mir sicher auch noch über die Politik unterhalten, oder ist das heute ein bisschen
raus? Nee, wenn Sie Zeit haben, los geht's.
Naja, das ist ja das, was uns gerade alle am meisten beschäftigt. Wann gibt es die Koalition? Wie gibt es die Koalition? Und dort ist natürlich der größte Druck gerade in allen Richtungen, der auch bei mir anlandet, weil äußert man sich über die Schwierigkeiten, die das Friseurhandwerk hat, mit Schwarzarbeit, hohen Lohnzusatzkosten, mit der Bezahlbarkeit von Lohnleistung, oder äußert man sich dazu, dass natürlich Handwerkerinnen und Handwerker von dem Lohn, den sie bekommen, auch leben können müssen. Und beides muss ich im Handwerk vereinen. Und da gibt es dann immer mal den einen oder anderen, der nur schimpft über die Äußerung, aber selbst auch keine Lösung dafür hat. Aber das gilt es zu vereinen, und das können wir jetzt durchdeklinieren, genauso für die deutsche Wirtschaft. Wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, dann können wir unsere Sozialversicherungssysteme nicht finanzieren. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Und da bleiben wir dann immer wieder hängen bei der Frage, wer bekommt wie viel im Sozialstaat? Aber zuallererst müssen wir das Geld erwirtschaften. Und da gab es ja früher diesen schönen Spruch, zuerst das Land, dann die Partei, dann die Person. Und ich würde das gerne neu formen. Zuerst das Land, dann die Wirtschaft, das Handwerk, dann die Partei und dann die Person. Also was machen wir, damit die Wirtschaft und die Zuversicht in der Gesellschaft zurückkehrt? Dazu brauchen wir eine starke Wirtschaft.
Wenn Sie einen Tag hätten und es gäbe keine Abers, es gäbe kein Nein und kein Nix, was würden Sie ändern? Und alle würden nachher sagen, also wir machen alles auf Freeze, ganz Deutschland ist auf Freeze. Sie spazieren rein, machen und tun, und danach entfreezen wir das wieder und alle sagen, ja, es war ja vorher auch schon so und es wird ganz normal weiter fortgeführt. Was würden Sie ändern?
Das sage ich Ihnen sehr gern. Und es orientiert sich an dem, was wir gerade im Podcast mehrfach angesprochen haben. Und ich laufe auch Gefahr, damit mir Ärger einzuhandeln, und ich sage es trotzdem. Ich würde in unserer Gesellschaft mehr Eigenverantwortung zur Freiheit gesellen. Wir versuchen, Einzelfallgerechtigkeit herzustellen, die am Ende nicht gerecht ist. Und wir sind auf einem Weg, den ich manchmal als das betreute Leben empfinde. Ich würde den Menschen mehr Eigenverantwortung übergeben. Und ich glaube, dass das am Anfang erstmal sehr viel Ärger geben würde, weil die Menschen sich davon schon entwöhnt haben. Und da kann ich Ihnen ganz viele Beispiele benennen, die beim Wohnungsbau als das Beispiel. Wir haben auf dem Bestellzettel ganz viel draufgeschrieben, wie wir bauen wollen, unter welchen sozialen und ökologischen Standards. Und dann stellen wir fest, es ist zu teuer. Na, da geben wir einen Zuschuss. Und das ist die Miete zu hoch. Ja, da machen wir eine Mietpreisbremse. Also dadurch, dass wir die Eigenverantwortung wegnehmen, haben wir nur noch den Ruf nach dem Staat. Ich würde den Menschen zumuten, ein Stück mehr Eigenverantwortung, und zwar bei denen, die es tragen können. Kindergeld. Warum bekommt das jeder gleich? Brauche ich das überhaupt, oder möchte ich gern selbst entscheiden, was ich mache? Ich bezahle eine Steuer und krieg's dann wieder zurück. Was soll das? Also deswegen, ich würde gern den Menschen ein Stück mehr Eigenverantwortung zumuten, zu sagen, du musst weniger Beitrag dort und da bezahlen in der Sozialversicherung, aber du musst auch einen Eigenanteil haben. Oder du musst dir die Rechnung ansehen, die dort entsteht. Mehr Eigenverantwortung, aber natürlich im Tragbaren. Ich möchte keine Menschen aus der Kapitalismus. Ich finde es faszinierend und toll, was wir für Sozialsicherungssysteme haben, auch in der Mitbestimmung, in der Sozialpartnerschaft. Aber die würde ich durch mehr Eigenverantwortung eher noch stärken wollen. Und am Anfang wird es Ärger geben.
In welchem Amt würden Sie, also jetzt sind wir noch bei diesem einen Tag, welches Amt wäre es, wo Sie reinlaufen würden?
Mir ist sehr bewusst, dass es dieses Amt nicht gibt, von dem ich gerade gesprochen habe, was ich mir wünsche. Am Ende geht es wieder um eine Mehrheitsfindung, weil wir haben richtigerweise in der Demokratie eine Gewaltenteilung, und es ist ja nicht, dass man sagt, als Bundeskanzler legst du das fest und dann passiert es. Du brauchst die Mehrheiten im Parlament. Und demzufolge ist ja das, was ich mir da wünsche, kannst du eigentlich nur als König durchsetzen, aber ich möchte keine Monarchie zurückhaben. Die Demokratie ist das Richtige. Und vielleicht können wir ja die Diskussion entfachen, auch durch den Podcast, dass Menschen sich deutlicher machen, ob sie bereit wären, für die Freiheit mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, als das momentan der Fall ist. Und dann müssen wir dafür für Mehrheiten werben in der parlamentarischen Demokratie. Die ist die richtige Staatsform.
Wahnsinn. Ja, was haben wir für Hausaufgaben jetzt hier losgerufen, oder? Also
Ja,
Ehrenamt,
sicher.
Parteimitglied, Eigenverantwortlichkeit. Was hatten wir noch?
Aber die Frage ist doch, wie viele Leute hören sich das an und führt es überhaupt zum Nachdenken? Da bin ich mal ganz gespannt. Wir können ja den Aufruf starten, es soll mal Rückmeldungen geben, ob das jemanden bewegt oder ob vielleicht ganz andere Meinungen sind. So, nein, das geht nicht so, das muss ganz anders sein. Nicht ist wahr ohne sein Gegenteil. Vielleicht ist das auch falsch, was ich sage. Ich bin bereit, das zur Diskussion zu stellen. Es hat immer Facetten und man muss verschiedene Sachen betrachten. Wir können natürlich auch nicht die Welt hier in einer Dreiviertelstunde neu
Leider
erfinden,
nicht, ne?
aber das liegt mir am Herzen, was wir be besprochen haben.
Dankeschön. Das habe ich auch gemerkt. Sie haben jedes Mal, wenn Sie haben mir zugehört, ganz aufmerksam, und dann habe ich aber Ihr Leuchten in den Augen gesehen zum Ende der Frage hin, und dann kam die Antwort und es leuchtete. Also wir brauchen hier gar keine Leuchteffekte. Das leuchtete so aus Ihren Augen. Okay, ich beende meinen Podcast mit der Frage immer: drei Dinge, die es braucht, weil es sonst heißt, nach Fest kommt ab. Und da können Sie ganz frei wählen, was es denn bräuchte, egal auf welches Thema, aber drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab.
Ich möchte das gerne. Eigentlich sollte man fröhlich aus dem Podcast gehen. Ich möchte es ernst gestalten. Ich habe das Gefühl, dass die Demokratie gerade heftig unter Druck ist. Und die Demokratie ist fest. Und damit sie nicht abgeht, braucht es Diskussion, es braucht Ehrlichkeit und das Mittun. Und so erlebe ich das Handwerk. Wir machen mit, wir setzen uns auseinander und wir halten auch Widersprüche aus. Deswegen würde ich diese Sätze an das Ende unseres Podcasts setzen. Machen Sie alle mit, lassen Sie uns Streit aushalten, lassen Sie ihn nicht aus dem Weg gehen, sondern lassen Sie ihn respektvoll uns gemeinsam führen im Ringen um einen guten Weg. Die Demokratie ist unter Druck von Diktaturen aus Russland oder auch aus China, aber auch von autokratischen Tendenzen wie in Amerika. Und wir haben mit Vielfalt, Weltoffenheit und Kreativität bisher den Wettbewerb immer gewonnen. Das ist mein Petitum auch hier, aber es gibt da viele Nuancen. Mittun, mitentscheiden, diskutieren und um den besten Weg ringen, das würde ich mich sehr freuen, wenn wir das schaffen, damit wieder mehr Lockerheit kommt und die Schraube nicht abgeht.
Boah, so, das ist jetzt hier aber das, also das für diesen Morgen, Herr Dittrich, Sie haben mich schwer beeindruckt hier. Das on point, würde ich sagen.
Das war nicht das Anwenden. Ich hoffe, dass es viele Leute sich anhören und dass wir beide Rückmeldungen bekommen.
Ja.
Vielleicht um Ergänzungen, was wir vergessen haben, was dringend noch getan werden müsse. Ich starte jetzt in den Tag und in die Woche optimistisch wie immer und freue mich auf die Begegnungen mit vielen Menschen. Und wir bleiben dran an der Sache
So
fürs
machen wir es.
Handwerk.
Vielen Dank. Dann wünsche ich einen guten Start in die Woche, und ich sehe auch im Hintergrund bei Ihnen mit Sonnenschein, bei mir auch.
So ist es.
So können wir
Gutes
den.
Dachdeckerwetter.
Ja, in meinem zweiten Leben werde ich Dachdeckerin. Ich sag's immer wieder.
Machen Sie das. Wir haben hier noch eine Ausbildungsstelle frei.
Ja, nee, aber das ist mir zu weit. Auch wenn Dresden super schön ist, aber
Okay.
es ist mir zu weit.
Ich vermittle Ihnen was vor Ort.
Ich hätte schon einen, der direkt hier schreien würde.
Okay.
So, in
Viele
die.
Grüße an Ihre Kinder und Ihren Mann.
Dankeschön. Das richte ich aus. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.